Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Mir geht es ja nicht anders beim Einkaufen und dann schaut man gewisse Schuhe oder andere Sachen und im Kopf landet sofort 6403. Nur mal die ersten vier Ziffern. Das passiert einem so. Das geht auch nicht weg. Es gibt Tarifierungen, da sitzt du schon mal selber halbe Stunde, Stunde drüber und überlegst, wo kommst du überhaupt jetzt letztendlich hin? Ich möchte allen die Angst nehmen, die dann sagen, okay, es ist jetzt alles automatisiert und wir brauchen euch nicht mehr. Und das kommt ja bei den Leuten automatisch auf. Das ist einfach so, ist ja auch völlig menschlich und natürlich. Nein, so ist es nicht. Du brauchst immer die Fachperson auf jeden Fall noch dazu.
Freier Verkehr. Heute mit Luisa und Janine.
Ja, hallo Luisa. Ich stelle jetzt erstmal die 85-16-71 ein und hole mir dann schon mal die 04-01-50-11.
Bitte was? Halt, warte. Ach so, okay. Warte, ich hole uns jetzt noch zwei Stück von der 69-11-1000 und dann denke ich, können wir direkt schon mit unserem Podcast loslegen, oder?
Ja, also wer jetzt auch keine Ahnung hatte, von was wir sprechen, dann hört jetzt gut zu. Wir haben heute nämlich einen Experte zu dem Thema Zoll und Tarifierung bei uns, der uns da ein bisschen mehr über die ganze Thematik erklären wird.
Ja, der uns mit in die Welt der Zahlen und Zoll nimmt, ZZ sozusagen. Ich bin nämlich auch schon ganz gespannt auf unser heutiges Thema, die Tarifierung und auch die damit einhergehende Digitalisierung, die ja immer relevanter wird für alle Dinge. Daher würde ich sagen, Janine, heißen wir unseren Gast herzlich willkommen. Hallo Matthias Lulay.
Er ist der Mann der Zahlen im Zollteam der Otto-Gruppe. Matthias Lulay arbeitet als Leiter Category Management Support bei der Konzerntochter Bauer. Damit ist er für die Warennummern des Versandhandelsriesen verantwortlich. Eine Mammutaufgabe. Denn allein auf der Shoppingplattform otto.de sind mehrere Millionen Produkte erhältlich. Und laufend kommen neue dazu. Gut, dass Matthias für diese Herausforderung umfangreiche Zollerfahrung mitbringt. Schließlich ist er in Sachen Außenwirtschaft seit seiner Ausbildung in einer mittelständischen Lederbekleidungsfabrik unterwegs. Auch in den knapp 30 Jahren bei seinem jetzigen Arbeitgeber widmete er sich fast durchgängig dem Zollmanagement. Der gebürtige Oberfranke hat so alle Phasen der Digitalisierung in diesem Bereich mitgemacht. Von der Einzelanmeldung mit Schreibmaschine bis hin zur Atlas-Einführung. Und das Thema Digitalisierung beschäftigt ihn auch weiterhin. Aktuell arbeitet er in einem ambitionierten KI-Projekt daran, die Zolltarifierung zu automatisieren. Wir sind gespannt, was er dazu berichtet. Matthias, schön, dass du bei Freier Verkehr zu Gast bist.
So, nun auch nochmal herzlich willkommen von unserer Seite, Matthias. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt bei uns bist und ich freue mich schon riesig auf das heutige Thema.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wow, du bringst dir ein echt spannendes Thema mit richtig, richtig viel Erfahrung im Rucksack. Wir werden uns das sehr spannend an deine Lippen heften, was du zu erzählen hast.
Ich denke auf jeden Fall auch, jetzt wo wir im Einspieler gehört haben, du hast schon fast 30 Jahre Berufserfahrung. Lass mich raten, du hast dann bestimmt schon auch an die 10.000 Deklarationen mit Eintarifierung etc. abgewickelt. Erzähl uns da doch mal ein bisschen dazu, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
Hallo erst nochmal miteinander. Zum Thema Zoll bin ich eigentlich ganz klassisch gekommen. Schon in meiner Ausbildungszeit wurde ich in der sogenannten Export-Import-Abteilung eingesetzt. Und hier wuchsen dann eigentlich gleich die Aufgaben mit wirtschaftlicher Veredelung, passive Veredelung, wenn es gleich mit Fachbegriffen, wenn ich um mich schmeiße.
Ich wollte gerade sagen, ganz oder gar nicht. Ja. Gleich mal rein.
Und dann bin ich gleich nach meiner Ausbildung, sollte ich dann, glücklicher Zufall für mich, konnte ich gleich die Zollabteilung, Importabteilung gleich mit 19 Jahren übernehmen. War ein großer Schritt. Und so sind dann die Aufgaben peu à peu in der kleineren Firma gewachsen. Bin dann gewechselt zu Bauer Versand in Burgkunstadt. Hier kam dann auch im größeren Maße die Tarifierung dazu und die verschiedenen Themen, die auch schon im Einspieler genannt wurden, dazu. Und so haben sich die Aufgaben immer mehr verbreitet, vergrößert und dann letztendlich auch mit den verschiedenen Aufgaben, Atlas, damals noch Zadat, von der Schreibmaschine, sage ich, bis zur heutigen KI, habe ich, glaube ich, alles mitgemacht. Jo.
Ja, ich glaube, gerade auch das Thema KI und wahre Nummer, das wird heute sicher spannend. Da werden wahrscheinlich auch viele Zuhörer das auch versuchen abzugreifen. Ich glaube, jeder, der mal tarifiert hat oder gerade eine große Menge an verschiedenen Artikeln tarifiert hat, wartet auf so eine künstliche Intelligenz, die das auch automatisiert tarifieren kann. Ich glaube, da wirst du uns dann heute auch noch mehr dazu erzählen.
Aber weißt du, was mich noch interessieren würde, um vielleicht da nochmal einzugreifen? 19 Jahre, als du Abteilungsleiter für Zoll geworden bist. Das ist unglaublich. Also ich meine, da ist man gerade mal volljährig und dann hat man schon die Leitung für sowas auch Relevantes für ein Unternehmen. Also da kann ja auch einiges schiefgehen. Wie hast du dich damals gefühlt, als es plötzlich hieß, ah ja, jetzt bist du der Abteilungsleiter?
Ja, genau so ungefähr, wie dein Gefühl oder in deiner Sprache jetzt rübergekommen ist, habe ich mich auch gefühlt. Jetzt rein ins kalte Wasser und kümmere dich mal darum. Es war schon eine Riesenaufgabe. Mein Vorgänger damals ist eben gewechselt und es war noch kein Nachfolger. Und dann wurde ich gefragt und ich habe einfach gesagt, noch aus jugendlichem Leichtsinn vielleicht. Ich übernehme das gern und ich will mich da gern einarbeiten. War auch nicht leicht, also das waren schon mit vielen Stunden dann auch verbunden. Aber da ich schon das Thema kannte in der Ausbildung und alle Prozesse dementsprechend mitgemacht habe und das noch nicht so das große übergreifende Thema, wie gesagt, war Lederverarbeitungsbetrieb und es waren nur in Anführungsstrichen eine Tarif. Umgebung, aber auch, wie vorhin gesagt, mit Produktion in damals noch Jugoslawien und in Indien, sodass das übersichtlich war für mich damals. Aber ich konnte mich ziemlich schnell einarbeiten und ich muss sagen, auch Thema Zoll, ja, immer trockene Geschichte. Mir hatte schon immer Spaß trotzdem gemacht und einfach klasse Thema. Und bin, wie ihr seht, 30 Jahre später noch dabei.
dann scheint ja auch nicht so viel schiefgegangen zu sein. Obwohl, aber ist dir dann am Anfang irgendwie auch mal so ein Fauxpas passiert, wo man sagt, ach Mist, ich habe es irgendwie falsch tarifiert. Gab es da was? Oder hast du vielleicht eine andere Lieblingsanekdote von deiner Zeit jetzt in den Zollabteilungen?
Oh je, das ist jetzt ja ganz alte Zeiten, Klassiker. Einstieg. Also wer es noch kennt, früher musste noch mal die Einzelzollanträge, habe ich damals noch gemacht, mit der Schreibmaschine schreiben. Mhm. Dann bin ich zum Zoll gelaufen. Glücklicherweise war das Zollamt nicht so weit entfernt von unserer Firma und musste die Zollanträge persönlich vorlegen. Mhm. Und der Zollprüfer schaute mich, die wurden dann auch sofort geprüft, der Zollprüfer schaute mich etwas grimmig an. Ich als junger Spund, sage ich mal, hier, war natürlich mit viel Respekt noch vor ihm. Und dann kommt doch tatsächlich der Satz, ja, hinter diesem Satz fehlt aber noch der Punkt. Ich war es eigentlich erleichtert, weil ich jetzt gewundert gedacht habe, was gekommt. Aber so waren die... Die Zöllner entschuldigen mich bitte dafür, aber so war dafür die Kontrolle eben bei den Zöllnern. Genau.
Und ab jetzt achtest du immer darauf, dass auch ein Punkt dahinter ist.
Ja, genau.
Der war nie mehr vergessen wahrscheinlich.
Genau.
Ja, apropos Schreibmaschine. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. Ich nehme an, ziemlich ähnlich. Wir hatten früher so ein richtig dickes Buch, so eine halbe Bibel, wo das ganze Tares abgebildet war. Und immer wenn eine neue Tarifnummer dazu kam oder sich was ändert, wir so ein Bund Papiere gekriegt haben, den man austauschen musste. Jetzt weiß ich nicht, war das bei euch ähnlich?
Natürlich haben wir auch in dieser Papierzeit noch, die gibt es ja auch immer noch, die Riesenbücher, VSF-Nachrichten, wo monatlich oder sonst die Austauschblätter gekommen sind und dann eigentlich, wie gesagt, ja, monatlich ausgetauscht haben. Nicht nur Zolltarifnummern, sondern die ganzen anderen Vorschriften natürlich auch mit. Mhm. Und die hat eine Schrankreihe gefüllt, diese grüne, oder zwei Reihen bei mir immer.
Also nee, ich muss leider gestehen, dass mit der Bibel der Tarifierung, wie ich schon gehört habe, das habe ich leider nicht mehr miterlebt. Das war noch vor meiner Zeit. Ich hätte jetzt aber gesagt, das ist bei jedem Gast sozusagen zum Einstieg nochmal etwas, dass wir so eine kleine Fragerunde machen. So in Richtung entweder oder. Wir nennen dir dann zwei Begriffe und dann darfst du dich für einen von den beiden entscheiden. Deswegen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, starte ich mal mit der ersten Frage. Denn als Mitarbeiter jetzt bei einem Versandriesen ist natürlich die Frage Online-Shopping oder doch eher der Stadtbummel?
Oh je, sorry fürs Online-Shopping. Nein, also ich mache Stadtbummel unheimlich gern, weil ich das ziemlich selten mache. Also wenn ich es dann mache, dann mache ich es gern, da habe ich Zeit, dann genieße ich das und gucke auch durch die Gegend. Aber natürlich auch Online-Shopping, ne? Wenn ich was schnell, ich weiß, was ich will, ich möchte es auch schnell haben. Wir sind halt auf dem Land, in Anführungsstrichen hier, und dann geht es mit dem Online-Shopping auch ziemlich schnell. Deswegen eigentlich schon beides.
Akzeptieren wir.
Okay, danke.
Geht mir nicht anders.
Ja, und dann danach Import oder Export?
Oh, Import, ja, hauptsächlich eigentlich am Anfang eher Import. Und da, weil ich da reingewachsen bin, und aber es kommt auch immer mehr Export dazu, muss ich dazu sagen. Und ja, sorry, schon wieder eigentlich mehr beides, aber Favorit Import, sagen wir es mal so.
Jetzt haben wir vielleicht eine Frage, wo du dich für eins eher entscheiden kannst. Ein klassisches Buch oder der E-Reader?
Ein klassisches Buch. Also ich habe dann gern noch was in der Hand und so das Blättern, das macht schon aus. Und ich E-Reader, ich schaue den ganzen Tag durch meine Arbeits- und so in den Bildschirm. Dann bin ich immer froh, wenn ich ihn nicht zu einem Bildschirm schauen muss. Und deswegen genieße ich dann das klassische Buch.
Sehr gut, verstehe ich. Dann vielleicht noch ein bisschen den Bezug zur Schweiz machen. Tarik oder Taris?
Tarik, eindeutig Tarik, natürlich. Sorry, Janine. Sorry, alles Janine.
Hätte mich jetzt auch verwundert.
Da bin ich dann doch noch tiefer drin, wobei die Unterschiede ja immer weniger werden, aber dann eindeutig Tarik, da kann ich noch mehr dazu erzählen.
Ich glaube, Janine kann dich dann perfekt ergänzen mit dem Taris, also keine Sorge.
Gehe ich davon aus.
Ist eine gute Kombi dann. Last but not least, bei der Arbeit bist du eher der frühe Vogel fängt den Wurm oder eher doch die Nachteule?
Oh, ich bin eher die Nachteule, muss ich zugeben, bin früh Langschläfer und ich bin dann nachts doch eher länger auf oder kann dann dementsprechend länger arbeiten. Hat sich aber gewandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher war ich eher der frühe Vogel. Da ich aber Themen immer bis zum Schluss habe und abends dann noch länger ausgehalten habe, habe ich das mal probiert, dann doch länger früh mir Zeit zu nehmen. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan und dementsprechend habe ich das mehr in die Nacht oder auf den späten Nachmittag eher verlegt.
Kann ich verstehen, geht mir nicht anders. Deswegen, wie war das? Vorhin haben wir uns noch 69.11.1000 geholt. Das können wir ja dann am Ende des Podcasts nochmal auflösen, Janine, was wir uns da geholt haben, was da drin ist.
Errat es jetzt nicht.
Aber vielleicht hat der ein oder andere schon den Hinweis verstanden. Genau, aber dann hätte ich jetzt gesagt, steigen wir doch einfach direkt mal mit unserem Thema ein.
Ja, wir haben es ja auch gerade gehört, du bist bei der Otto-Gruppe entsprechend für die Tarifierung verantwortlich, was ja ein Riesensortiment auch ist unter den ganzen Artikeln, die er führt und die ganzen Warennummern, die da gepflegt werden. Muss man da ein spezielles Faible für Nummern haben oder ist die Nummer eigentlich sekundär und es geht eigentlich viel tiefer ums Produkt oder Entwicklung, wo das auch ein bisschen herkommt?
Ja, also zum Faible für die Nummer eigentlich nein. Das muss man wirklich sagen. Du hast es ja schon erwähnt. Man muss viel tiefer ins Produkt einsteigen. Man lernt über viele Produkte sehr viel mehr, wenn man mit der Tarifierung anfängt, weil egal ob von Materialien oder die technische Beschaffenheit, du musst dich dann schon rein vertiefen, mit Produktentwicklern sprechen oder wie bei uns mit dem Einkauf Und dementsprechend ist das schon wirklich ins Produkt hinein. Und das ist auch, was auch Spaß macht. Du lernst auch immer wieder dazu. Aber es kommt natürlich der Faible dazu, wenn man unterwegs ist. Mir geht's ja nicht anders beim Einkaufen. Und dann schaut man gewisse Schuhe oder andere Sachen und man landet sofort im Kopf, landet sofort 6403. Nur mal die ersten vier Ziffern. Das passiert einem so. Das geht auch nicht weg.
Berufskrankheit. Richtig. Aber die ist ja ganz gut, dass man das hat. Also das ist ja keine schlimme Berufskrankheit. Damit könnte ich leben.
Nein, solange man jetzt nicht rumrennt und das außerhalb auch noch verkündet, was man jetzt da alles hat, ist alles gut. Es spielt sich alles im Kopf ab. Alles gut.
Wir haben jetzt auch gehört, CAM, ZAM, ZAM, Support. Hol uns da bitte ab. Was heißt das? Was bedeutet das? Wo müssen wir es einordnen?
Ja, CAM wird es ausgesprochen, Category und Angebotsmanagement. Support, das heißt, das ist die frühere Einkaufsabteilung, sage ich mal, da können mehrere Leute was mit verbinden und wir sind der Support dazu und eigentlich so eine Unterstützungsabteilung. Bei mir selbst, also ich bin ein bisschen breiter aufgestellt, also nicht nur Zollteam, sind vier verschiedene Teams, die eben alle den Einkauf unterstützen. Als erstes eben, wie gesagt, schon das Zollteam für die ganzen Zollangelegenheiten, Tarifierungen, aber auch Unterstützung für die anderen Abteilungen. Dann haben wir so eine sogenannte System-Datenbank-Abteilung. Hier entwickeln eben wir die Datenbanken und IT-Support für den gesamten Einkauf. Also von der Excel, Access oder auch andere Formate, die wir selber entwickeln können. Und unterstützen das. Dann als nächstes das Thema, wie vorhin kurz erwähnt, die Qualitätsentwicklung, QE-Abteilung, damit wir auch die rechtlichen Rahmen für die ganzen Produkte auch hier absichern. Das heißt ROSE, REACH, wenn das so Begriffe, jetzt werfe ich wieder mit Fachbegriffen um mich, damit auch, oder CE-Kennzeichen, das kennt jeder. Das muss eben alles vorgemacht werden und eben überprüft werden. Und zum Schluss eben noch die sogenannte Musterstelle. Hier läuft eben der ganze Musterverkehr ab, weil es trotz Digitalisierung braucht man doch noch mal ab und zu ein Muster, das man dann anschaut und prüft und ob eben das alles passt. Und hier leiten wir die ganzen Musterverkehre. Also ziemlich viel breit aufgestellt von meiner Seite aus. Und ja, und das letztendlich dann die ganze Unterstützung und Nebenarbeiten für den Einkauf, dass der eben wirklich gut einkaufen kann.
Vielleicht kannst du dann auch nochmal so ein bisschen näher berichten, was genau so deine Aufgaben sind, die du in diesem Gesamtkonstrukt erfüllst oder vorantreibst.
Ja, jetzt wird's kompliziert. Auch das ist schon innerhalb vom Konzern kompliziert. Wir sitzen hier in Weismain bei Bauer, arbeiten aber für die Otto Group oder eigentlich für die Otto Bestandsfirma selber. Also der Einkauf hier ist zweigegliedert. Teile der Einkaufsabteilungen sitzen hier in Weismain und der große Teil aber ist in Hamburg natürlich auch oben. Und wir sind hier, oder meine Position ist eben hier die Leitung des ganzen CAM Support, unterstellt hier fachlich in Hamburg der Finanzabteilung und dem Compliance-Team. Und in Weismain bin ich auch bei meiner Bereichsleiterin unterstellt, die den ganzen Einkauf hier leitet in Weismain.
Klingt auf jeden Fall nach einem komplexen Konstrukt.
Das ist wirklich komplex, ist vor 8 Jahren so entstanden. Hat auch nicht jeder gedacht, dass es so gut funktioniert, aber man muss wirklich sagen, es funktioniert mittlerweile wirklich gut. Die Leute sind auch wirklich hier in Weismain auch von den Hamburger Seite auch super anerkannt und der Austausch läuft wirklich klasse. Und jeder kann vom anderen profitieren. Und wir waren die Fachabteilung halt für Tarifierung schon früher hier und das hat man dann eben auch genutzt. Und hat gesagt, hallo, bei uns sind wir da nicht so breit aufgestellt, ihr kennt euch da schon aus, könnt ihr das nicht mit übernehmen, dementsprechend. Und das haben wir natürlich gerne gemacht, auch eine kleine Anerkennung, nicht nur für mich, sondern für meine ganzen Kollegen hier natürlich vor Ort, für meine Spezialisten. Ich bin, muss ich dazu sagen, ja, durch die Leitung komme ich weniger ins Tagesgeschäft rein. Und da habe ich natürlich meine vier Spezialisten hier vor Ort sitzen.
Ich wollte gerade so fragen, naja, erzähl doch mal, wie viele Warnnummern am Tag tarifierst du denn? Aber dann, glaube ich, müssten wir das sogar auch noch eher deine Spezialisten fragen.
Also selbst mache ich das kaum noch mal. Es ist einfach die leitende Funktion. Jetzt kommt der fränkische Slang durch. Ich schaue, dass der Laden läuft und Das hoffe ich, gelingt mir ziemlich gut und meine Spezialisten tarifieren schon wirklich, also das kommt auf die Tarifnummern und wie übrig, Janine wird es bestätigen, wenn es in Tarifierung ist, es gibt leichte Tarifierung, da kannst du Sachen runterkopieren und es gibt Tarifierungen, da sitzt du schon mal selber halbe Stunde, Stunde drüber und überlegst, wo kommst du überhaupt jetzt letztendlich hin? Deswegen mit den Zahlen bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Aber hat sich in der Zwischenzeit sowas entwickelt wie eine Lieblingstarifnummer für dich?
Also für mich ja, weil das auch mit einer kleinen Anekdote verbunden ist. Das ist, also ich habe ja mit dem Tarifieren bei Bauer oder Otto dann letztendlich angefangen. Und meine erste Tarifierung, wir haben den Schuheinkauf. Bauer ist ja auch bekannt für die Schuhe, der Schuhproduktion, und wir haben sehr viele Schuhe. Und ich durfte damals ins Musterzimmer gehen und die erste Tarifierung, und dann stehen da damals noch viele Muster. Da stehen da tausende Paar Schuhe vor dir, für Damen vielleicht noch besser als für Herren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das müsst ihr beurteilen. Auf jeden Fall war meine erste Tarifierung ein Damenschuh mit der 64039998. Und deswegen habe ich die noch so in Erinnerung, weil ich das immer das mit dem Bild verbinde. Hallo, das Riesenmusterzimmer vor mir mit den Riesen oder Riesenanzahl an Schuhen.
Wie war das, die 64039?
99,98.
99,98. Sind wir doch mal gespannt, was das Internet dazu sagt. Schuhe, Laufsohlen, Kautschuk. Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstruierten Leder und Oberteil aus Leder. Punkt, 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 Punkt. Und es geht noch weiter. Für Frauen.
Für Frauen, richtig. Für Frauen, Damenschuhe.
Das wäre so ein Cinderella-Glasschuh oder so.
Oh, Glas hätten wir ein Problem. Bei Glas hätten wir ein Problem.
Vielleicht, Matthias, für dich, ich denke, das weißt du sicherlich, aber die, 9, die 96 am Ende wäre es dann...
Sind die Herren, richtig.
Was ich nie so ganz verstehe, ist, warum unterteilt man Frauen, Herren und Kinder? Also das Material an sich bleibt ja das Gleiche. Ist das, weil die Frau... mehr hat, mehr Stoff braucht?
Gute Frage. Frag dann mal die OFD, Oberfinanzdirektion, wie denn so die Einstellung ist von Sachen. Also die Unterteilung gibt es wirklich schon, seit ich dabei bin, muss ich ewig. Wirklich schon ewig. Hat sich auch nicht glücklicherweise großartig geändert. Da gibt es ganz andere Themen, wo wir dann schauen, was sich denn so alles ändert oder wie die Einstellung von der Oberfinanzdirektion ist. Die entscheiden es ja letztendlich. Und ja, da muss man einfach abwarten, wie das Ganze dann läuft.
Falls die unseren Podcast hören, gerne in den Kommentaren eine Antwort geben. Oder wenn jemand die Antwort kennt. Ich glaube, das würde uns brennend interessieren. Ja, aber ich glaube, die Tarifierung ist auch für die Ultra-Group ein sehr wichtiges Thema auch. Also ich glaube, da hängt ja auch viel dran. Also jetzt nicht nur, dass der Export dann richtig ist oder der Import, sondern auch, da ist auch, ich sage gerade auch mit den Zöllen und Bewilligungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mit diesen ganzen CITES-Bewilligungen, wo ja irgendwo auch abgeleitet werden von den ganzen Tarifnummern. Also das ist ja schon nicht ohne, also dass man mal frisch fröhlich was einteilt. Und das hängt ja schon auch noch einiges dran auch. Oder?
Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für die Otto Group, weil natürlich importieren, du hast es ja schon erwähnt, importieren wir sehr viel Ware aus Fernost. Und weiteren Drittländern natürlich. Und wir exportieren auch jetzt, Janine, jetzt kommt der Tares in die Schweiz. Juhu. Und in die UK. UK ist ja, wie wir alle wissen, nicht mehr in der EU. Dementsprechend sind da andere Vorschriften, muss dann auch nochmal beachtet werden. Und die Tarifierung dann auch nochmal überprüft werden. Und letztendlich der ganze Intrastadtverkehr, der innereuropäische. Weil wir haben natürlich auch Läger im Ausland oder Tschechien und sind dabei, auch noch weitere Läger aufzubauen. Und der Verkehr muss natürlich auch geregelt werden. Und da hält der Zoll oder die statistischen Bundesämter natürlich auch die Hand drauf. Und das sind ganz wichtige Themen. Und der Zollnummer hängt ja letztendlich an der Tarifnummer alles dran, was denn mit dem Zoll zu tun hat. Deswegen ist es die Grundlage für das ganze Import- und Exportgeschäft. Du hast es erwähnt, Zollsätze, Anti-Dumping-Zollsätze, die ganzen Ursprungpräferenzen, das nächste ist auch FSC, also die ganze Holzwirtschaft nutzt den Tarek oder die Codenummern eben für die ganze FSC oder die Zertifizierung.
Jetzt hol uns kurz ab, FSC ist?
FSC ist das Gütekennzeichen für nachhaltige Holzhaltung.
Ah, ist das wie das IPPC?
Ja, genau.
Ah,
genau.
Okay, gut.
Wie
gut.
Das IPPC.
Hast mich wieder eingefangen.
Wir nutzen halt oder lassen das hier zertifizieren. Es gibt auch das IPPC und das ist auch so ein Zertifizierungsunternehmen. Mhm. Und wir nutzen letztendlich auch die Zolltarifnummern für die Einteilung. Was ist denn wirklich jetzt Möbel und anderes Holz? Mhm. Und ja, also es hat weitreichende Folgen. Und deswegen ist die Zolltarifnummer immer für mich die Grundlage allen Geschäftes, was man mit dem Ausland, Inland und sonstigen Sachen führen.
Wenn jemand das Zollthema in der Firma neu angeht, wo vielleicht noch komplett grüne Wiese ist, mit der Zolltarifnummer steht und fällt das ganze Import-Export-Geschäft. Also eben wie du sagst, die ganzen Abhängigkeiten, die dazugehören, Bewilligungen, die dazugehören. Ich glaube, wenn man da schon auf dem falschen Trichter ist, ist halt ein Rattenschwanz irgendwo hinten raus.
Auf jeden Fall. Also wenn du was falsch eintarifierst und früher gab es ja noch Einfuhrgenehmigungen im Ausfuhrgeschäft. Das gibt es ja jetzt nicht mehr aus China, glücklicherweise für uns. Mhm. Wer weiß, was wieder in Zukunft kommt, weiß man auch nicht. Die politischen Lagen sind im Moment so. Aber da hängt die Einfuhrgenehmigung dran. Und wenn man da falsche Tarifnummer hat, dann ist es die falsche Einfuhrgenehmigung. Dann hätte man die Ware vielleicht gar nicht einfuhren dürfen. Oder im Anti-Dumping-Zollbereich, man geht nur einen Punkt. Das sind ja noch dann mal die Stellen hinten dran, die 4-3 Stellen, wo das letztendlich unterschieden wird, auf einzelne Lieferanten abgesehen, die Anti-Dumping-Zölle. Und wenn man da auf falsche Tarifnummer landet, dann im Schuhbereich war es mal so, der normale Zollsatz liegt bei 8% bei Lederschuhen. Und wir haben Anti-Dumping-Zölle aus Fernost von 64-80% gehabt. Also da sind schon Unterschiede im Zollabgabensatz dabei. Für die Kalkulation natürlich, für einen Betrieb sehr wichtig.
Wie ist denn das? Wir haben vorher mal auch ein bisschen gegoogelt oder respektive auch auf der Webseite ein bisschen rumgeturnt. Wie tarifiert ihr denn zum Beispiel, haben wir einen Puppenwagen mit Wickeltasche gefunden, wenn ihr so Kombisets verkauft?
Das ist von Ware zu Ware oder von Artikel zu Artikel sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich im Zolltarif Waren mit Zusammenstellungen, wie jetzt im Spielzeugbereich, wenn sie zu einem Puppenwagen wäre oder andere Spielzeugsets, meistens sind so Bastelsets. Dann gibt es die Codenummer 95037000, das ist Spielzeug in Warenzusammenstellung. Das ist eigentlich ganz gut im Spielzeugbereich geregelt, aber mit einem Puppenwagen mit jetzt einer kleinen Tasche dabei, der wird jetzt wieder dann gesagt, okay, was ist mehr wert? Und letztendlich ist es ja der Puppenwagen an sich. Und dann gibt's aber auch noch das Thema, haltet mich nicht fest, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber ich gehe mal davon aus, wie gesagt, ja, dann muss man wirklich das teilen. Also wie zum Beispiel bei Schlafanzügen gibt's ja auch den Fall. Man hat ein Oberteil und ein Unterteil und jeder sagt, okay, ich kaufe mir einen Schlafanzug, aber so ist es halt im Zollbereich nicht. Du hast ein Oberteil und ein Unterteil und dann hast du zwei Zolltarifnummern dazu. Also du musst jeden Schlafanzug, nicht jeden, das kommt auch wieder einzeln drauf an, musst du unterteilen und der muss mit zwei Positionen, Zolltarifnummern, Positionen eingeführt werden. Das ist der Punkt und dann gibt's noch, je nachdem, wo ist das Material, wie im Schuhbereich gerade angesprochen. Ich habe einen Schuh, der ist der Oberteil Leder 50% und Oberteil Spinnstoff 50%. Zwei unterschiedliche Zolltarifnummern, einmal 17% Zoll, einmal 8% Zoll. Und dann 50-50, dann kommt es darauf an, okay, was ist jetzt mehr wert? Ist jetzt das Leder mehr wert? Ist es der Spinnstoff mehr wert? Also ihr seht schon, wie tief man einsteigen muss. Das weiß dann nicht mal mehr der Einkauf, weil da kriegt ja keinen Preis dafür. Aber so tief steigt man ein. Und glücklicherweise ist natürlich meistens, wenn das Leder wirklich echt ist, auch das Leder teurer. Und dann landet man eben in dem Bereich mehr vom 8% Zoll, was natürlich schöner für uns ist, für die Einfuhr. Und dann gibt es noch den Fall, aber ihr seht schon sehr unterschiedlich, in die zuletzt genannte Position. Ne? Wenn man jetzt wirklich nicht weiß, wohin, dann und es ist alles gleich, dann heißt es im Zolltarif, man geht in die zuletzt genannte Tarifposition.
Das heißt dann in die 99 andere Position, oder?
Nein, man hat zwei Zolltarifnummern. Wie jetzt hier mit den Schuhen, bleibe ich einfach bei den Schuhen. Mhm. Spinnstoff ist 6404. Und Leder ist 6403, eigentlich davor. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt alles gleich habe, okay, dann gehe ich unter die 6404, weil das die zuletzt genannte, also die später genannte ist.
Ich bin schon beim Schlafanzug hängen geblieben, da dachte ich mir, oh, okay, gut. Aber im Endeffekt ähnlich ist es ja dann auch bei Anzügen, wo du auch einen Sakko und eine Hose hast, die müsste man ja dann auch einzeln tarifieren und zwei Positionen draus machen.
Richtig. Aber natürlich, wenn es keine Tarifposition immer, wo explizit dieses genannt ist, dann muss man natürlich immer zwei Sachen draus machen oder unter andere irgendwas.
Was das ich meine, du hast jetzt auch schon ganz, ganz viele Beispiele genannt von Schuhen zu Schlafanzügen zu Kinderwagen. Das klingt ja auch nach einem Riesensortiment. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, wie viele Produkte ihr habt. In wie viele Kapitel teilt sich das denn auf von dem, wie nennt man das, Zollkatalog? Ich weiß es gerade gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Bedient ihr dann alle Kapitel? Oder habt ihr auch manche, obwohl manche tauchen bestimmt nicht auf, ich glaube, ihr verkauft jetzt bestimmt keine Boring Machinery, wie im Sinne von ja, Bohrer, Schrauber oder was weiß ich. Wie sieht es da aus? Wie viele bedient ihr ungefähr?
Also jetzt erst lasse ich meinen Standardspruch los, sage ich ganz einfach. Okay, von außerlebende Tiere und komplette Kernkraftwerke haben wir fast alles. Und wie du gerade gesagt hast, okay, wir haben zwar keine Industriebohrer oder sonstiges, was wir verkaufen oder größere Maschinen, aber wir sind natürlich auch in dem Kapitel unterwegs, weil in dem Kapitel sind natürlich die ganz normalen Bohrmaschinen und Schlagbohrer oder andere Maschinen auch enthalten. Mhm. Und somit bist du eigentlich, also wirklich gesagt von, ja, glücklicherweise Chemie, genau, 25 bis 98, 99 ist dann doch auch Waren hinten, Ölgemälde ist, glaube ich, ganz hinten oder sowas noch, oder Kunstgegenstände. Wir haben echt ziemlich alles. Ich will nicht sagen, dass wir alles haben, das sind viel zu viele Nummern, aber wir sind wirklich in jedem Kapitel unterwegs. Das heißt, einiges an Arbeit und einiges, und der große Dank an meine Spezialisten gebe ich da immer weiter, einiges an Fachwissen, was man da mitbringen muss.
Ich glaube, gerade wenn es auch so in die Materialien geht, ist wahrscheinlich auch bei euch relativ wichtig, bei gewissen Produkten, weiß nicht, mit Entwicklung oder Einkauf von den Firmen. Ich denke gerade so im Kunststoffbereich werdet ihr ja sicher auch irgendwo im 39er unterwegs sein. Wie geht ihr daran? Ich meine, da muss man ja doch wahrscheinlich schon fast ein Entwickler sein von dem Produkt, um da auch Aussagen zu treffen, wenn es heißt, nicht mehr wie bei Pumpen Durchflussmengen, bei Kunststoff weiß ich es gar nicht mehr mit diesen Anteilen. Da muss man schon irgendwo recht tief auch drin sein. Oder?
Unser Datenfluss ist mittlerweile sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, und den ganzen Materialdaten. Früher haben wir natürlich immer Rücksprache mit dem Einkauf direkt gehabt. Jetzt haben wir verschiedene Systeme hier schon bei uns, wo das auch wirklich sehr gut unterteilt wird. Du hast jetzt Kunststoffrohre, ich mag es jetzt mal an einem einfacheren Beispiel, versuche ich mal zu machen, wie Möbel, ist es, da kommt es ja drauf an, und bei Sitzmöbel ist es Gestell aus Holz, ist es Gestell aus Metall oder ist sonstiges, und da haben wir schon wirklich einzelne Produktfelder, die das auch wirklich dann so, wo der Einkauf das dann pflegen oder der Lieferant das dann letztendlich pflegen kann, sodass wir eigentlich auf einem ziemlich guten Weg sind. Wir können hier noch, das gebe ich gleich zu, besser werden, weil Datenqualität, werden wir sicher später noch mit KI draufkommen. Datenqualität ist ein großes Thema, aber je mehr einzelne Punkte du hast, und da sind wir schon eigentlich ziemlich gut dabei, und auch im Datenfluss, dementsprechend müssen wir halt den Einkauf weniger kontaktieren, und diese Daten liegen uns auch bei der Tarifierung dann letztendlich vor.
Wie geht ihr dann bei so einer Tarifierung grundsätzlich vor? Macht ihr das nach einem vier Augen. Zwei Personen, vier Augen. So rum. Nach so einem Prinzip? Oder macht ihr das jetzt nur in besonderen Härtefällen, nenne ich es mal, wenn ihr absolut nicht wisst, wohin das hineinkommt und auch die ganzen Sachen, die du davor beschrieben hast, wie man herangehen kann, auch nicht wirklich greifen? Wie macht ihr das?
Also wir haben das so unterteilt, wir haben zwei Kolleginnen, die kümmern sich hauptsächlich um den Textilbereich, und die sind das da sehr tief im Textilbereich, komplett mit allen Sachen drin. Und eineinhalb Kollegen, weil wir andere Aufgaben ja auch noch machen, sage ich, die kümmern sich um den ganzen Hartwarenbereich. Also Hartwaren ist eben, ja, eigentlich der Rest außer Textilien, sage ich jetzt mal ganz einfach. Wir sagen immer generell Hartwarenbereich dazu. Und die sind ja so tief drin, die deswegen auch immer zu zweit, wie ihr schon gesagt habt, wenn ich jetzt wirklich einen komplizierten Fall habe, dann können die sich auch austauschen. Ne? Wir sind aber auch, muss ich dazu sagen, alljährlich gibt es so Seminare, nicht direkt von der OFD, aber da sind die Leute von der Oberfinanzdirektion da. Und da sind auch die Entscheider vor Ort und die besuchen wir auch jährlich, damit wir immer auf den neuesten Stand, das sind wirklich dann so Spezialseminare, wo die Leute auch Muster mitbringen und dann wirklich die Auffassung, sage ich mal, die Auffassung des Einzelnen, weil das sind ja auch wieder einzelne Personen, die das entscheiden mit Rücksprache und die wechseln halt alle auf 5 Jahre auch oder ab und zu und dann kann sich ja auch die Auffassung ändern. Und deswegen versuchen wir da immer direkt einen Draht zur OFD zu haben, was ganz gut funktioniert.
Und wenn es dann jetzt doch dazu kommt, das Vier-Augen-Prinzip hat doch ein bisschen falsch gegriffen und es passiert einmal, dass etwas falsch tarifiert wurde, war das bei euch grundsätzlich schon mal der Fall und wie seid ihr dann auch damit umgegangen, also in diesem Moment, aber vielleicht dann auch hinsichtlich Lernprozess, um es später vielleicht auch besser zu machen?
Also natürlich kommen auch Falschtarifierungen vor. Das ist einfach so, wenn wir den Ware zum Beispiel einkaufen und beim Einkauf oder der Auftrag hat noch mit der Materialzusammensetzung gelaudet, dann tarifierst du das ein. Später im Webshop erscheint vielleicht was anderes, was der Zollprüfer nach 3 Jahren sieht, weil eine andere Materialzusammensetzung ist, das wir in der Zwischenzeit nicht mehr mitbekommen haben. Passiert natürlich glücklicherweise. Da muss ich jetzt wieder meine Spezialisten loben, ist sehr, 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 sehr selten. Und dann machen wir natürlich Rücksprache mit dem Einkauf. Warum ist das Material nochmal geändert worden? Wie können wir es schaffen, dass wir die Information trotzdem nochmal bekommen, bevor die Wareneingang ist? Oder wir machen vorher schon selber eine Korrektur. Da halten wir natürlich Rücksprache mit dem Einkauf. Aber sonst sind wir ziemlich gut drin und wie gesagt, sind es ganz geringe Fälle. Und dann gibt es natürlich die Fälle, wo unsere letzten Zollprüfung so im Möbelbereich hat sich eine Auffassung geändert. Das war jahrelang XY-Tarifnummer, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Und jetzt hat sich die Auffassung geändert und jetzt ist eine andere Zolltarifnummer. Und das kann natürlich auch passieren. Deswegen versuchen wir so nah wie möglich am Ball zu bleiben bei der OFD.
Ja, super. Ich glaube, das ist sicher auch hilfreich, beidseitig. Da muss man auch am Ball bleiben. Da ändert sich teilweise auch so viel.
Also ich sage auch beidseitig, da hake ich auch ein, ist auch wieder Anekdote. Also früher Zollprüfungen habe ich auch selbst geleitet, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die Zollprüfer sind zu uns gekommen und haben gefragt, okay, wie tarifiert man das ein? Also alle Zöllner jetzt weghören? Nein, die müssen natürlich auch lernen. Also wir sind tagtäglich da drin, die Zollprüfer oder andere machen das nur teilweise und ist für mich verständlich. Und wenn man da in einen offenen Austausch geht, dann sind die Leute vom Zoll dankbar und wir profitieren ja davon auch letztendlich.
Wie sieht es denn auch aus so mit verbindlichen und unverbindlichen Zollauskünften? Nutzt ihr das oft oder sagt ihr, nee, eigentlich braucht es man gar nicht so?
Also wir Unverbindliche brauchen wir eigentlich nicht. Das machen wir eigentlich gar nicht.
Kurz ein Wort zu unverbindlich, dass die Leute vielleicht den Unterschied auch kennen.
Also unverbindlich ist, die kann ich beim Zöllner anrufen und mir eine unverbindliche Zolltarifauskunft einholen oder bei den jeweiligen Zollamt oder bei OFD, je nachdem, welche Kontaktperson man auch hat und kann dann nochmal nachfragen und sich dann eine unverbindliche einholen. Bei einer verbindlichen Zolltarifnummer, VZTA auch genannt, verbindliche Zolltarifnummer, Auskunft. Und da stellt man dann wirklich einen Antrag, gibt es jetzt auch ein Tool dafür, wo man den Antrag dann stellen kann. Und da schickt man dann entweder Bilder mit oder muss dann auch gegebenenfalls ein Muster schicken, damit auch die Behörde, die OFD, ist das eben, die Oberfinanzdirektion. Und die begutachten das dann und schicken das dann wieder zurück mit einer Entscheidung. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil das ist EU-weit. Da ist es dann auch so, wenn jetzt die deutsche Zoll-OFD eine andere Meinung ist als die italienische oder französische, dann kann es schon auf EU-Kommissionen auch zu Entscheidungen führen, die jetzt den deutschen Zollbehörden nicht so passen, weil sich die anderen durchgesetzt hat und andersrum auch. Also das wird wirklich auf EU-Ebene dann letztendlich entschieden. Im Moment erteilt es die deutsche Oberfinanzdirektion, aber wenn da Unterschiede sind von der Auffassung innerhalb von Europa, dann wird es auch europaweit entschieden.
Wir hatten die Diskussion gerade auch schon mit dem harmonisierten Code, als ich mit Luisa vorab gesprochen habe, dass eben zum Teil auch die Schweizer die 6 Stellen nicht immer akzeptieren, was in den verbindlichen Auskünften in Deutschland passiert und umgekehrt. Wie läuft denn das ab? Kriegt ihr das mit, wenn jetzt zum Beispiel Italien und Deutschland sich nicht einig sind? Also kommen die dann, wird das auf eurem Rücken ausgetragen oder machen die das, machen die das untereinander aus?
Ja, wie läuft sowas ab? Also direkt bekommt man es natürlich nicht mit. Das ist ganz klar, weil das auf der EU-Ebene abläuft. Wenn da keine Einigung gefunden wird, also die schauen da schon auch innerhalb, dann geht es eben nach Brüssel zur EU-Kommission, wo das dann eben komplett dann entschieden wird. Und die endet halt manchmal für Italien der Auffassung und manchmal für Deutschland. Und dann bekommen wir es natürlich mit, weil dann die OFD in Deutschland, wenn jetzt die Italiener sich die Auffassung geteilt wird, dann muss natürlich die OFD in Deutschland die verbindliche Zolltarifauskunft anpassen. Und dann bekommen wir das letztendlich natürlich auch mit.
Wie oft holt ihr dann in eurem Fall so eine verbindliche Auskunft ein oder in welchen Fällen auch?
Also auch glücklicherweise wenig. Früher hatten wir es öfters. Und jetzt letztens hatten wir einen Fall mit der Auffassung. Wenn jetzt eine Zollprüfung feststellt, okay, das ist, wir sehen das aber anders, kann ja auch möglich sein. Und wir sagen aber nein, wir sehen das so. Und dann letztendlich haben wir auch, veranlassen wir auch eine verbindliche Zolltarifauskunft und wie das dann letztendlich von der OFD dann entschieden wird. Und dann haben wir auch ein einheitliches Bild darüber. Da rufen wir eigentlich das, da machen wir die meisten verbindlichen Zolltarifauskünfte. Aber lass es 6 bis 7 im Jahr sein, wenn überhaupt.
Wie schnell bekommt man dann auch so eine Rückmeldung von der OFD?
Ich sag mal, es gibt Fälle, die gehen ziemlich schnell, auch wieder unterschiedlich, aber normal im Durchschnitt sage ich mal 2-3 Monate musst du schon rechnen.
Das heißt, ein bisschen Vorlaufzeit einplanen.
Also auf jeden Fall Vorlaufzeit einplanen, aber meistens, ja, wenn man das wirklich vorher wissen möchte, was wirklich genau richtig ist, oder man muss halt im Nachgang eben eine Zollkorrektur durchführen, wenn man die Ware jetzt schon hier so eingeführt hat. Und dann macht man einfach, ich will nicht sagen Selbstanzeige, sondern geht einfach in Zoll durch oder in Atlas und führt eine Zollkorrektur durch. Also ist ja dann im Nachgang auch möglich.
Aber vielleicht Ende Jahr ist ja immer so der große Bums, sag ich mal, wo die Dinge ändern. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Bereitet ihr euch darauf vor oder ist das schon so eingespielt, dass ihr sagt, nee, ist eigentlich gar kein Ding mehr, wenn es kommt, kommt es und wir ändern dann einfach? Oder wie geht ihr da vor? Wie handelt ihr das?
Also ein Tagesgeschäft ist es nicht, das muss man sagen. Natürlich muss man sich da auch ein bisschen darauf vorbereiten. Erstens warten wir alle gespannt, Ende November, Anfang Dezember, bis man dann endlich die fixen Änderungen bekommt. Manchem Jahr weniger, alle 5 Jahre sehr viel mehr oder alle 3 Jahre, wenn eine große Änderung stattfindet im Tarek. So ist ungefähr der Zeitlauf immer. Und dann, wenn wir die Angaben vor Ort haben, selektieren wir natürlich unsere betroffenen Artikel und können dann schon die neue Zolltarifnummer im System pflegen mit dem Gültigkeitsdatum ab 1.1. Und da hat uns wirklich Lob an AIB, muss ich auch mal aussprechen, das AIB-System sehr geholfen, das zu vereinfachen, weil wir da etliches schon jetzt kopieren können, weil es ja immer die gleichen Zolltarifnummern sind, die sich dann letztendlich ändern. Und da tun wir uns von der Seite aus einfacher. Also kurz zusammengefasst, du musst natürlich die Informationen haben, sammeln, dann die selektieren, was ist betroffen und dann letztendlich deine Änderung durchführen. Und wie gesagt, hier haben wir im Moment sehr große Unterstützung vom AIB-System.
Und wie viele Tarifnummern sind da ungefähr betroffen?
Also ich Anfang erwähnt, manchmal haben wir nur 2 oder 3. Okay. Heuer waren es, glaube ich, 15 bis 20. Also es sind natürlich sehr viel mehr, die geändert werden. Aber glücklicherweise sind wir immer Waren des täglichen Bedarfs, weil wir haben ja natürlich keine Rohmaterialien, die haben wir nicht. Deswegen sage ich immer Vorsicht, wenn ich sage, außer lebende Tiere und Kernkraftwerke, Rohmaterialien haben nicht. Wir haben halt nur Waren, die man wirklich auch im täglichen Bedarf verkaufen kann. Und dementsprechend haben wir natürlich nicht alle Zolltarifnummern in jedem Kapitel. Ne? Aber und ungefähr 15 bis 20 war es letztes Jahr, genau.
Okay, das ist, es klingt machbar.
Es klingt machbar, aber es sind natürlich sehr viele Artikelpositionen davon betroffen.
Wenn ich mich recht entsinne, es war 2018, wo ihr bei euch im Unternehmen das Projekt gestartet habt zur Automatisierung, um die Tarifierung jetzt in eurem Zollbereich ja, zu digitalisieren, zu automatisieren. Vielleicht kannst du da einfach mal zum Einstieg erzählen, was waren die Gründe dafür? Ich habe jetzt schon so rausgehört, manueller Aufwand. Vielleicht gibt es daneben auch noch ein paar andere.
Also der wichtigste Punkt ist einfach die schiere wachsende Menge. Mit der gleichen Mannschaft oder der gleichen Kapazität eben irgendwie abwickeln zu können. Es ist ja schon länger geplant, dass wir also intern, das jetzt ist es ja live schon alles, dass Otto Marktplatz wird, wir auch mehr einkaufen wollen, wir früher katalogmäßig ja noch unterwegs waren und jetzt im Internet die Artikel leichter im Content dann onboarden können, also du hast keine Art Saison, die mehr alle halbe Jahr kommt viel zum Tarifieren und dann wird es wieder ein bisschen weniger, weil der Katalog ist raus. So war es ja früher, wer es noch kennt. Und jetzt ist halt der Prozess sehr viel schneller geworden. Es wird täglich angebordet, täglich weggenommen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Und natürlich den manuellen Aufwand zu verringern. Das sind dann die zusätzlichen Gimmicks, sage ich dazu. Und Informationen schon mehr im System zu haben. Und das war eigentlich der Hauptgrund.
War dieser Switch von Katalog auf Online auch so ein bisschen der Trigger, zum überhaupt in die Richtung zu denken, dass diese Geschwindigkeit sich ändern muss, soll von der Tarifierung?
Es ging eigentlich auch um die Schnelligkeit und bei gleichbleibender Qualität, das war uns immer der wichtigste Punkt, weil im Tarifnummer kannst du nicht einfach sagen, okay, du hast jetzt eine 50-50-Lösung und die funktioniert jetzt schon mal 50%. Das geht im Zollbereich nicht. Da kommt sonst das Compliance-Team. Aber natürlich gibt es ja den Online-Shop von Otto schon sehr viel länger. Ne? Also 2018, da war ja einer der Vorreiter mit und hat es mit aufgebaut. Es ist nicht allein das Thema, sondern auch eben auch die Zukunft Marktplatz. Und wir wussten, dass wir sehr viel mehr Artikel dann onboarden wollen. Und das kam eben 2018 immer mehr oder 2020 kam ja dann der Marktplatz dazu. Und dementsprechend wollten wir da vorbereitet sein. Und auch auf das Geschäft wollen wir vorbereitet sein. Wir wollen mehr mit der Schweiz machen. UK war im Gespräch und Sonstiges. Und das sind lauter so kleine Punkte, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas tun, weil sonst schaffen wir es nicht mit der gleichen Mannschaft. Tarifierungsexperten liegen auch nicht wie Sand am Meer auf dem Arbeitsmarkt und sind halt schwierig zu bekommen. Und das war der Grund eben, um das anzufangen, genau.
Zu welchem Zeitpunkt oder wie habt ihr dann auch gemerkt, dass jetzt solche Themen wie künstliche Intelligenz, Machine Learning für euch vielleicht auch von Vorteil sein können?
Ja.
In diesem Konstrukt mit der Tarifierung natürlich gedacht.
Ja. Also du brauchst Enthusiasmus dafür und du musst sagen, ob es geht. Ne? Also im Markt herrscht ja immer noch mal Tarifierung und KI kaum möglich. Ne? Mhm. Das ist so speziell und so verbreitet. Und da brauchst du dann selbst den Enthusiasmus dafür, sagen, nee, wir kriegen das hin oder es geht. Und da muss ich auch sagen, wir waren auch mit Vorsicht sind wir daran gegangen. Aber wir wollten das tun, wir wollten das ausprobieren. Wir haben das Pilotprojekt eben mit euch auch gestartet und wollten eben dahin kommen. Und wie wir dann die erste Fassung gehabt haben vom Tool und haben gesehen, mit leichten Sortimenten fangen wir natürlich erstmal an, wo dann auch noch nicht so schwierig ist. Aber was das System dann schon leisten kann, wenn man gewisse Datenqualität hat. Und wir haben sofort gesehen, okay, wir waren gleich am Anfang beim durchschnittlich 30% gelegen von, das war der Anfang. Mittlerweile sind wir bei 60-70%. Und da haben auch die Kollegen gesehen, okay, es bringt was. Es wird nie alles abdecken. Das weiß jeder. Es gibt den Sonderfall. Aber du hast einen Großteil der manuellen Aufgaben eben, wo das System dir schon mal Vorschläge macht und du nicht so viel schauen musst und dann sofort übernehmen kannst oder sagen, okay, das System macht es so und so schon richtig. Die verschiedenen Möglichkeiten haben wir ja, das ist ganz wichtig, wo man sagen kann, okay, das macht das System so und so auf jeden Fall richtig und die kannst du eins zu eins übernehmen. Das war wirklich der erste Punkt, wie wir das gesehen haben. Und dann kam auch die Skepsis auch von meinen Leuten, das ist ganz klar, wenn du da jahrelang damit beschäftigt bist und weißt, wie kompliziert das ist, einfach dann den Switch zu kriegen, oh, das kann jetzt auch ein System. Oh. Aber da waren sie dann auch begeistert davon.
Ihr kennt System, vielleicht können wir auch mal noch kurz ein paar Worte dazu sagen, was das System überhaupt macht oder wo es euch Erleichterung bringt, anhand von was wird tarifiert, Merkmale, wie geht man sowas an? Vielleicht einfach, um da ein bisschen auch abzuholen, was automatisiert wurde für Leute, die vielleicht jetzt auch das Tool noch nicht kennen oder die Herangehensweise auch noch nicht so ganz kennen.
Ich fange mal da im Kleinen an. Was muss man liefern? Was erwarten wir, dass herauskommt? Und was passiert dazwischen im System? Natürlich muss man, wie erwähnt, eine gute Datenqualität liefern. Das ist einfach und glücklicherweise haben wir das in vielen Fällen. Wir können auch noch besser werden, das sage ich gleich immer dazu. In vielen Fällen eine gute Datenqualität. Hier spreche ich jetzt vom Textilbereich mal als Beispiel. Wir müssen natürlich die Materialbeschreibung eingeben. Was ist es überhaupt? Muss in einem Datensatz vorhanden sein. Wie ist die Materialzusammensetzung? Muss eben vorhanden sein. Wo wir noch besser werden können, ist eben Länge oder Maße. Das ist noch nicht so drin, aber das kriegen wir auch wahrscheinlich noch hin. Und die ganzen Daten, die halt für die Tarifierung wichtig sind, die musst du vorher eruieren. Also wir haben da wirklich Merkmale oder sogenannte Produktbasisklassen oder Produkttypen, wo schon mal einen Grundsatz oder ein gewisses Sortiment eingrenzen. Und dahinter brauchst du dann noch deine verschiedenen Merkmale. Und da sind wir immer noch dabei. Das ist ein langwieriger Prozess. Bei vielen Warengruppen haben wir schon. Aber es ist einfach die Fleißarbeit, die wir jetzt haben. Zu jeder Produktbasisklasse die verschiedenen Merkmale, die wir brauchen, zur Tarifierung herauszusuchen und die dann aus unseren Systemen herauszufiltern und dann in das AIB-System schieben. Dann machen wir uns darüber und tarifieren eigenhändig ein bisschen Lerndaten für das System, das ist rein, und dann anhand dieser Lerndaten, je mehr, desto besser natürlich, aber irgendwann muss man halt auch mal anfangen, errechnet das System statistisch oder vergleicht verschiedenen Felder, du bist jetzt gleich, da bist du gleich, da bist du gleich, und dann kommt eine Zolltarifnummer raus und es kommt auch der Wert raus, wie wahrscheinlich richtig diese Zolltarifnummer ist, von 0% bis 100%, wo sich das System ziemlich sicher ist. Das System greift natürlich auch letztendlich auf den Zolltarif zu und auf die verschiedenen Erläuterungen dementsprechend. Und dann kann man bewerten, wenn man die Zolltarifnummer heraus hat, okay, wie zufrieden bin ich, wenn jetzt einer Fach drüber schaut oder die bestimmte Produktgruppe, wie zufrieden bin ich mit dem Ergebnis. So, jetzt gibt es Produktgruppen, sage ich, okay, da hat er so und so immer 100%, weil es ziemlich einfach ist. Dann kann ich eine Regel hinterlegen, die wirfst du mir gleich aus, du bist auch sofort tarifiert. Wir sind schon so weit, weil Tarifnummer ist immer das eine. Es ist aber auch die Zolltarifnummer Warenbeschreibung dabei, die ja ziemlich genau sein muss. Mhm. Das ist, darf man immer nicht vergessen. Die kann man fest hinterlegen im AIB-System zu verschiedenen Punkten. Und wie baut sich das dann zusammen? Und du musst das auch nicht mehr eintippeln. Also den ganzen manuellen Aufwand haben wir hier auch gespart oder teilweise gespart, wenn es möglich ist. Und dann letztendlich kannst du das sagen, okay, es passt alles und dann kannst du es durchwinken. Und bei manchen, da will ich nochmal drüber schauen und manche Sortimente musst du dann so und so nochmal anschauen. Aber wie gesagt, wir sind bei 30% gestartet mit leichten Sortimenten. Jetzt haben wir auch andere Sortimente schon dazu und liegen bei einer Durchschnittsquote so um die 70%. Ziel ist es aber, dass man wenigstens im EU-Bereich bei 90% landet und im Importbereich, weil da schauen wir natürlich genauer drauf, wegen den ganzen, noch genauer drauf, muss ich dazu sagen, nicht, dass jetzt das einer falsch versteht. und da wollen wir ungefähr bei 80% liegen.
Ja, letzten Endes die 80%, wo du dann wirklich sagst, das System hat es tarifiert und wir winken es einfach durch und wir schauen gar nicht mehr drauf oder einfach nur zu sagen, es wurde tarifiert, aber wir können auch noch mal drauf schauen. Oder?
Also im Importbereich schauen wir auf jeden Fall noch mal drauf. Mhm. Also da wollen wir die 80%, weil wir da auf jeden Fall, weil da hängt ja, wie wir vorhin erwähnt haben, die ganzen außenwirtschaftsrechtlichen und zollrechtlichen Themen dran. Ja. Im Intrastadtbereich sagen wir, okay, wir sind gut, schauen uns die am Anfang auch noch an. Das muss aber zumindest 90% mindestens erreicht haben, bevor wir mal drüber nachdenken, das zu automatisieren. Und das ist ja eben der große, gute Punkt. Du kannst nicht alles auf einmal machen. Also das ist die Erfahrung haben wir gemacht. Wir haben so viele verschiedene Warengruppen. Natürlich gibt es Firmen, die haben jetzt eine Warengruppe vielleicht, glücklicherweise für die Zöllner. Für die ist es dann vielleicht einfacher, aber wir haben so viele verschiedene Warengruppen und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen jede Warengruppe einzeln vor und wir müssen das dann dementsprechend bewerten. Oder wie können wir dann besser werden, um das dann vielleicht auch zu automatisieren? Also es wird ein ständiger Prozess sein oder ein längerer Prozess. Das muss jedem klar sein auch. Es ist nicht einfach gedacht, du schickst was rein oder schiebst Daten rein und es kommt irgendwas raus, wie vorhin erwähnt. Du musst auch fachlich dazu helfen, dass es auch so funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, die Fachperson dahinter, also jede künstliche Intelligenz steht und fällt halt auch mit dem Shit-in, Shit-out. Also wenn da muss doch noch irgendwo die fachspezifische Sache da sein, da muss jemand noch da sein und das auch beurteilen. Also es wird vereinfacht, es wird unterstützt, aber ich glaube eben, wie du sagst, also das Fachliche, die Person dahinter ist halt doch immer noch, dem steht so ein Feld.
Ich möchte allen die Angst nehmen, die dann sagen, okay, es ist jetzt alles automatisiert und wir brauchen euch nicht mehr und sonst was. Das kommt ja bei den Leuten automatisch auf, das ist einfach so, ist ja auch völlig menschlich und natürlich. Nein, so ist es nicht. Du brauchst immer die Fachperson auf jeden Fall doch dazu. So und so, wenn es das entwickelt für deine Firma oder für deine speziellen Warengruppen und auch später das Ganze zu beurteilen. Du musst natürlich, wir überprüfen das natürlich auch jede Woche. Ne? Wir können nicht einfach sagen, wir lassen das durch, das lässt kein Zoll zu im Moment noch, sagen wir es mal so.
Ja, wer weiß.
Ja. Wer weiß. Ja, schauen wir mal. Aber im Moment ist es halt so, ist ja auch richtig so. Mhm. Und wir überprüfen natürlich das wöchentlich und lassen uns Auswertungen rauskommen und legen dann nochmal was drüber, okay, wo sind Ausreißer, wo muss man nochmal drauf achten, um für uns zu lernen, um das System besser lernen zu können. Und wie gesagt, je mehr Daten oder sonst was, da sind wir ja auch immer noch am Sammeln, kommen dann dazu. Ne? Der nächste Schritt ist jetzt, das ist das statistische Verfahren, ist eben so Cloud. Im Moment dürfen wir ja nur auf unsere Daten zugreifen. Vielleicht ist es irgendwann möglich, wir personalisieren die Daten, sage ich mal, dass kein Zugriff mehr ist, sondern du hast nur die Material, aber du hast die ganzen Daten, die für die Tarifierung wichtig sind. Und wenn da viele dann in einer sogenannten Cloud oder drin sind, dann wird das System noch besser. Jetzt blicke ich in die Zukunft, aber das mache ich auch immer gern, weil es wichtig ist und ich sehe das auch irgendwann kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde mich freuen und sehe das auch kommen, weil die Entwicklung eben so weitergeht. Und dann kommen noch viel bessere Ergebnisse raus.
Also Daten klingt für mich, ist auf jeden Fall ein Punkt, das hast du ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt, also auch an die Zuhörer, denkt dran, gute Stammdatenpflege ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und genauso aber, was du gesagt hast mit den Spezialisten, das heißt nicht, eine künstliche Intelligenz muss ja trainiert, angelernt werden. Das ist ja erstmal ein stumpfes System aus Nullen und Einsen, was irgendwie das macht, was ihm gesagt wird. Und ich glaube, gerade da sind die Spezialisten durchaus relevant. Aber wie sieht es denn da aus? Habt ihr jetzt, sage ich mal, nur die Spezialisten oder arbeitet ihr da auch noch mit anderen Abteilungen bei euch im Unternehmen zusammen, um dieses Projekt voranzutreiben?
Natürlich, und das ist ein sehr guter Punkt, Luisa, weil allein die Spezialisten fachlicherseits nützen natürlich auch nichts, sondern du brauchst die IT-Spezialisten, die dürfen wir natürlich überhaupt nicht vergessen. Es muss ja auch einer das System entwickeln. Und da muss die Arbeit wirklich sehr gut miteinander sein. Aber glücklicherweise haben wir jetzt ein festes Fachteam. Wir haben ein festes IT-Team im Hause Otto und haben, sage ich mal, eine feste Ansprechperson bei euch oder ein Team, das dahinter steht. Und wirklich die Personen, und wir tauschen uns heute noch jede Woche aus, wo wir Verbesserungen oder Sonstiges immer wieder weitermachen können. Und da ist der wichtige Punkt. Die IT lernt die Fachsprache von den Spezialisten. Die Spezialisten Zollbereich lernt ein bisschen die IT-Systematik. Und das ist jetzt meine Aufgabe, wo ich sage immer, das ist meine wichtigste. Ich übersetze das für jeden. Okay, ich kenne den Fachbereich sehr gut. Ich bin aber IT-systemtechnisch ein bisschen bewandert. Also, dass ich da Profi bin, will ich da gar nicht sagen. Da gibt es andere Spezialisten dafür, aber ich kenne mich ziemlich gut aus. Und kann das zumindest den IT-Lern so übersetzen, was wir Fachlaien oder Spezialisten denn letztendlich wollen, IT-technisch gesehen Laien. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und es ist auch ganz wichtig, damit auch das Projekt vorangeht und das Verständnis miteinander. Und ganz wichtiger Punkt, auch Tipp für alle, haltet euch die Teams zusammen, weil da, wenn ein Wechsel alle Jahre, alle zwei Jahre, das bringt wieder, es ist nicht immer möglich, ganz klar. Mhm. Aber wenn ein Team länger zusammen ist, das ganze Wissen wieder aufzubauen, weil welcher ITler kennt sich mit den schönen Zollthemen auf, sage ich mal. Aber es ist einfach wichtig, dass man dann auch wirklich drüber bleibt, weil das ist kein Projekt, wo man innerhalb von einem halben Jahr abschließt. Mhm. Also da muss der Atem länger sein, sage ich mal.
Ja, ich glaube, so realistisch muss man sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du hast es ja auch vorher schon erwähnt mit der ganzen Cloud und Future, was in der Zukunft möglich ist. Was steht so bei euch an in der Zukunft in dem Bereich?
Wir treiben im Moment die ganzen statistischen Verfahren voran und die Daten. Wir sind immer noch dabei, Daten zu selektieren, wo wir noch besser werden können. Machen aber auch gleichzeitig jetzt als nächsten Schritt Cloud. Sachen und gucken, wie es in der Cloud funktioniert, schon mit anderen Daten, auch von anderen Leuten, oder da ist noch mal mehr KI oder ein besserer Algorithmus drin. Da vergleichen wir im Moment die Daten, sind in den ersten Tests dabei. Und dann natürlich muss man dann dazu natürlich sagen, gibt's dann, seid ihr gerade auch im Wickeln mit Webcrawling oder Sonstiges? Das sind dann die nächsten Zukunftsthemen, wo ich sage, okay, wir durchforschen das Netz. Was gibt's denn alles noch für Informationen, wenn ich jetzt gewisse Artikelnummern, Lieferantenartikelnummern oder Sonstiges habe, die mir für die Tarifierung dann wieder weiterhelfen. Also es wird immer weitergehen. Wir konzentrieren uns aufs Jetzt im Moment, weil wir einfach auch sehen müssen, okay, dass wir auch vorwärts kommen, und dementsprechend haben wir auch einen Zeitplan natürlich, aber wir sind dabei, mit Cloud und KI-Themen dementsprechend weiterzumachen.
Ich denke, dass auch eins der Hauptargumente ist letzten Endes, was wir ganz am Anfang gesagt haben, mit der Zolltarifnummer steht und fällt alles. Gerade wenn du grenzüberschreitend handelst oder auch Waren bewegen möchtest, fällt alles. Also das wäre für mich das Totschlagargument schlechthin für die Geschäftsleitung, zu sagen, ja, das Projekt muss gemacht werden. Habt ihr das denn auch benutzt in eurer Argumentation?
Ja, also die wichtigste Schiene ist einfach die Compliance-Schiene. Wenn man jetzt das nach vorne schiebt, wenn man es jetzt nicht nur auf die Zolltarifnummer ist einfach das Compliance-Thema. Und natürlich muss Compliance ganz hoch angehängt sein. Das war auch unsere Argumentation für die Geschäftsführung, unsere Compliance im Zolltarifnummernbereich noch zu verbessern, noch genauer zu machen, State of the Art zu machen, das muss man auch dazu sagen. Und wie ich auch gesagt, war ja der Plan auch der Geschäftsführung, die Artikelanzahl dementsprechend zu erhöhen und immer mehr zu machen, damit wir mehr den Kunden anbieten müssen. Und da eben auch die wirtschaftliche Seite abgebildet. Okay, was bringt mir mehr, ein System, oder baue ich immer mehr Leute auf, die man nicht leicht am Markt bekommt? Das muss man ja immer dazu sagen. Und glücklicherweise hat sich die Geschäftsführung dafür entschieden, dass wir das Thema so durchführen. Also ihr habt es ja erwähnt, 2018 haben wir angefangen. Man muss wirklich sagen, die ersten zwei Jahre waren auch schwierig mit etlichen Workshops, das gemeinsame Verständnis finden, welche Daten, welches Sonstiges. Also es ist auch viel Vorbereitungszeit, keine Angst bei den anderen Firmen. Ich gehe davon aus, das geht bei anderen Firmen schneller jetzt, weil, wie gesagt, wir mussten uns auch alles Pilotprojekt finden. Seit das System wirklich bei uns läuft, sieht man eigentlich so alle drei Monate Fortschritte, wo wir wieder ein Stück weiterkommen.
Ja, ich glaube, der Schritt, ich glaube, das Wagen, eben das Tun, bei euch war es auch sehr speziell, da wirklich auch der Pilot war, sich finden, was kann nicht. Ich glaube, da stößt man vielleicht auch immer mal ein bisschen auf Hemmnisse oder Skepsis auch von den Leuten. Ich glaube, die da dann auch abzuholen und denen eben den Mehrwert zu zeigen, wie du auch sagst, auch der Spaß mit dem Tool oder den Spaß mit den ganzen Anwendungen ist da, glaube ich, ganz unerheblich, denke ich.
Ja, also du gehst auch, wie du schon angedeutet hast, durch Täler durch. Also wo du sagst, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, was machen wir überhaupt oder Sonstiges. Wie in jedem Projekt oder wie im Leben auch, bevor wir den großen Knall haben, musst du erstmal durch ein Tal des Lernens und des Miteinanders und gehen. Und das haben wir auch hier gehabt. Deswegen vorhin mein Satz von 2018 bis 2020 so ungefähr, haben wir einige solche Täler durchschritten auch, gemeinsam durchschritten, und natürlich war die Skepsis auch immer mal wieder da. Aber ich sage aus heutiger Sicht, zum Glück haben wir alle das durchgehalten und sehen nach vorne. Wir durften ja auch schon das mal bei euch vorstellen und das Interesse ist ja riesengroß gewesen von anderen Firmen her. Das zeigt mir immer, auf so einem falschen Weg sind wir nicht. Und das macht auch mittlerweile meine Leute, ich sage jetzt mal stolz oder uns dann dementsprechend, dass wir da so vorangeschritten sind. Und das können wir auch nach außen hin zeigen. Das ist noch der große Punkt. Das macht ein Franke eigentlich nicht, aber da kommt es dann schon zu machen.
Gut, das war jetzt ein Rundumblick, hätte ich gesagt. Vielleicht nochmal zusammenfassend: Daten, die Leute onboarden, die müssen dabei sein. Das sind ganz wichtige, wesentliche Themen, natürlich auch, um compliant zu sein, um vielleicht auch in der Zukunft weiter funktionieren zu können. Das sind alles Punkte oder auch Themen, die man in dieser Tarifierung und Automatisierung davon betrachten sollte. Matthias, ergänze mich da gerne, falls ich jetzt was Wesentliches in der Zusammenfassung verpasst habe. Aber vielleicht auch nochmal so zum Abschluss: Wie hältst du dich denn in diesen ganzen Sachen fit? Ich meine, wir haben vorhin ganz am Anfang von Büchern geredet, die du durchforstet hast. Jetzt geht es um Digitalisierung. Also da hat sich ja auch viel in den Jahren verändert. Wie hältst du dich da auf Stand jetzt hinsichtlich auch Zoll, aber auch diesen ganzen anderen neuen Themen sozusagen, die in der Welt herumfliegen?
Also da ist mein Vorteil, wo ihr gesagt habt, okay, sehr viele verschiedene Aufgaben. Das ist mein Vorteil auch wieder. Ich habe dann auch Einblicke in die Systemlandschaft oder von meinen Systemlern her, wo ich dann die IT-Themen dann auch ein bisschen mit kenne. Von der Seite weiß ich auch, dann halte ich mich auf den Laufen, was in IT-Sachen passiert. Dementsprechend. Und im Zollbereich ganz einfach, ich habe es vorhin erwähnt, meine Leute, Tarifierung, gehen wirklich auf die UFT und besuchen die Seminare oder sonstiges, versuchen das jedes Jahr teilzunehmen, um Tarifierung wirklich bei den wichtigen Leuten, die das entscheiden, eben auch vor Ort zu sein. Das ist mal tarifierungstechnisch. Und allgemein, es ist die AW Prax, das ist einfach aus Wirtschaft. Da sind immer die neuesten Themen dabei, das sind auch die ganzen Fachspezialisten, halte ich mich auch auf dem Brach. Und natürlich das Internet, ist ganz einfach. Und für mich ganz besonders, du musst auch fit bleiben, das ist immer der Tipp, das ist Zukunft wieder blicken. Wir sehen alle gerade, was in der Welt wieder passiert, also ändert sich dann auch wahrscheinlich die Zollwelt für uns, weil dann wieder wahrscheinlich irgendwelche Beschränkungen aufgebaut werden, noch nicht gleich, jeder versucht sie offen zu halten. Wir haben jetzt 20, 30 Jahre eine Entspannung gesehen, was ja gut für alle war und für alle. Leider läuft es jetzt ja ein bisschen in andere Richtung, also kann sich jeder Zöllner, der wo ein bisschen nach vorne schaut, auch wieder denken, okay, irgendwelche neue Regelungen, die auf uns zukommen, werden dann auch dementsprechend. Also da muss man auch immer politisch, weil letztendlich hängt der Zoll von der Politik ab, auch nach vorne schauen.
Also letzten Endes einfach mit einem wachsamen Blick durchs Leben gehen und dann kann man sicherlich auch das ein oder andere im Alltagsleben aufschnappen, was für letzten Endes seine berufliche Karriere oder auch seine Arbeit dort wichtig oder wesentlich ist.
Ja, genau. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, sehr cool. Ich glaube, bevor wir jetzt zum Abschlusswort noch kommen, Luisa, wollen wir noch auflösen, was wir gesprochen haben. Für diejenigen, die es noch nicht in den Finger gejuckt hat, welche Nummern wir da schon genannt haben. Vielleicht also habt ihr das Tares und Tarek schon doch vorstellt.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir fragen den Matthias nochmal, ob er einschätzen konnte, was wir da am Anfang gesagt haben. Also wir können auch gern nochmal die Tarifnummern wiederholen. Wir haben ja angefangen mit der 85 16 71 00, die wir angeschaltet haben.
Soll ich schon sagen oder wollt ihr es verkünden? Ihr dürft es auch verkünden. Nein, ich denke, ihr müsste eine Kaffeemaschine sein.
Ja,
ich hoffe, der Kaffee schmeckt. Nein, ist ganz klar.
Ja. Der Kaffee schmeckt nur mit der 0401 5011.
Ja gut, das ist nicht mehr Matthias.
Die
Kapitel sind draußen, gell?
Das ist irgendwas mit Kaffee 04 oder sonstiges, aber...
Das ist die Milch.
Das ist genau. Die Milch. Okay. Ja, Habt ihr mich schon erwischt?
Gut, du hast gesagt, ab 25 fängt deine Kapitelwelt an, also daher alles in Ordnung.
Aber die letzte müsstest du dann sicherlich noch einschätzen können, die ist nämlich 69 11 1000.
Ja, das ist Geschirr oder Porzellan, nicht, ist 6912, mehr Keramik und so Steingut. Ja.
Genau, da haben wir unsere Kaffeetassen eintarifiert.
Jawohl, sehr schön.
Und Leute, weißt du, wie lange haben wir gesucht, bis wir die richtige Nummer zusammen hatten? Das war gar nicht so einfach.
Ich meine, die Zuhörer können dann auch gerne irgendwie nochmal Feedback dalassen, wie sie die Sachen eintarifiert hätten. Ich meine, vielleicht gibt es ja noch andere Optionen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so der Spezialist. Ich habe einfach mal im Internet nachgeschaut und geschaut, was passt. Aber ich glaube, vielleicht schaue ich jetzt auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel darauf nach den ganzen Tipps, Matthias, die du uns heute mitgegeben hast. Da habe ich mir sicherlich ein bisschen was Neues beibehalten. Daher ganz, ganz lieben Dank auch für deine Erfahrungen, deine Einblicke heute in deine Arbeitswelt, die ganzen Tipps und Tricks, die du mit uns geteilt hast. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich.
Ich bedanke mich bei euch, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Leuten bringt's was, die alle diesen Podcast hören und können ein bisschen einen kleinen Einblick gewinnen, was wir denn hier bei in der Otto Group so treiben. Danke euch beiden.
Ja, also auch von mir vielen herzlichen Dank. Es war richtig cool. Leute, gern Kopfhörer rein, geht raus, hört uns draußen beim Spazierengehen, abonniert uns. Folgt uns, es folgen noch weitere spannende Themen in den nächsten Wochen und Monaten. Also wir werden da dranbleiben. Gerne auch Wünsche und Kommentare ergänzen in den Podcast, in den Slide unten. Und dann würde ich sagen, Luisa, bis bald.
Ja, ich sag auch bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke schon an das ganze Feedback, was reingekommen ist. Wir freuen uns natürlich über jegliche Rückmeldung, die jetzt auch zu der jetzigen Folge kommen. Und nun würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, Matthias, an dich und bis bald.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.